Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Architektur und Bauforum. Mein Name ist Stefan Böck und bei mir sitzen heute zwei Architekturschaffende, Katharina Kotmiller und Markus Zilker. Die beiden sind im Netzwerk Habitat 2030 zusammen verbunden und arbeiten dort zusammen, sind aber jeweils auch selbst in Architekturbüros aktiv. Ich habe euch eingeladen, nachdem ich eine Keynote gehört habe. Ich glaube, das war beim Austrian Standards Bautag. Diese Keynote war für mich total spannend und hat mich fast umgehauen, weil ihr habt da preisgekrönte, nachhaltige Projekte präsentiert. Nur um danach zu sagen, so können und wollen wir nicht mehr bauen. Das geht sich nicht mehr aus. Bevor wir darauf genauer eingehen, möchte ich euch bitten, euch selber noch ganz kurz vorzustellen und ein bisschen was zu sagen, zum Beispiel über das Büro Nonconform, wo du arbeitest, Katharina.
Danke für die Einladung. Ja, Nonconform ist ein Büro, oder wie der Peter Nagler letztens im Erklär mir die Welt Podcast gesagt hat, vielleicht sogar schon ein Kollektiv für Architektur und partizipative Raumentwicklung. Und uns ist es wichtig, vor Ort mit den Menschen die Expertise der vielen zu nutzen und Möglichkeitsräume zu schaffen, wo neue Ideen entstehen können und wo wir das Neue in die Welt bringen, aber immer auch sehen wir uns als Verteidiger dessen, was schon da ist, und als Fürsprecher dafür zu nutzen, was da ist, und auch zu unterstützen, zu schauen, wo gibt es Synergien. Weil dann, wenn Räume gut genutzt werden und auch mehrfach, dann muss einmal weniger gebaut werden. Und so fängt man schon mal an, CO2 zu sparen.
Markus Zilker, Gründungsmitglied von 1:1 Architektur. Auf der Website steht, die ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit brauchen neue Wege und Lösungen abseits der bekannten Pfade. Ist das das, was bei 1:1 Architektur gelebt wird und passiert?
Ja, hallo einmal und auch von meiner Seite danke für die Einladung. Ja, wir versuchen das, soweit das möglich ist im Alltag. Vielleicht, was kann ich über unser Büro sagen? Wir haben uns vor ca. 15 Jahren auf partizipative Prozesse spezialisiert und relativ viele Baugruppenprojekte entwickelt. Und das ist sicher ein alternativer Weg, Projekte, also konkret Wohnbau und Lebensraum zu entwickeln. Und haben dann so im Laufe dieser Arbeit, aber nicht nur sozusagen durch diese soziale Komponente, auch gemerkt, wie wichtig ökologische Kriterien sind und sozusagen wirklich eine umfassend gedachte Nachhaltigkeit. Genau, und da hat sich der Schwerpunkt, würde ich sagen, durch zunehmende Krisen, auch zum Beispiel die Klimakrise in den letzten Jahren, auch verschoben, was so wirklich der Fokus unserer Arbeit ist.
Bevor wir noch auf den Vortrag kommen, das ist entstanden über die Zusammenarbeit in Habitat 2030. Könnt ihr dazu noch mal kurz etwas sagen, was verstehe ich darunter unter Habitat 2030?
Ja, wenn man ganz lang zurückblickt, hat der Markus den Jascha Rohr aus Berlin vom Institut für partizipatives Gestalten eingeladen, und wir haben uns quasi gegönnt einen 4-Tage-Workshop, wo der uns theoretisch erklärt hat, was wir immer praktisch in unserem täglichen Tun machen.
Nämlich in diesem Feld der Partizipation.
Genauso partizipative Formate. Und der Markus hat es letztens erzählt, er hatte die Aufgabe, 2 Stunden an einem Format zu arbeiten, nämlich der Zukunftswerkstatt, und hat in diesen 2 Stunden so super Ideen gehabt, dass du dann gesagt hast, oje, das muss man jetzt tatsächlich in die Welt bringen.
Also wir haben eigentlich ein partizipatives, so probehalber partizipative Formate und so Settings designt. Und diese Zukunftswerkstatt ist so ein dreitägiges Format, wo es um die Beschäftigung mit dem Problem in der Vergangenheit geht, um die Zukunft und eine Vision und um diese Anwendung im Hier und Jetzt. Und das hat einfach so Spaß gemacht, und dann haben wir nur aber noch kein Thema gehabt, weil das so eine theoretische Übung war. Und dann habe ich so leichtfertig gesagt, naja, so, was nehmen wir denn als Thema? Vielleicht die Transformation der gesamten Baubranche. So, sehr salopp. Und dann ist aber so viel Energie entstanden in diesen 2 Stunden, dass ich mir dann, bin zur Überzeugung gekommen, na gut, das muss jetzt irgendjemand angehen. Also mit diesem Format, dieser Zukunftswerkstatt, die Transformation der gesamten Baubranche hin zur Klimaneutralität, frecherweise haben wir dann noch gesagt, bis 2030, in Angriff zu nehmen. Und daraus sind verschiedene Dinge entstanden, über die wir dann eh auch gleich berichten werden. aber hauptsächlich ein Netzwerk mit dem Namen Habitat 2030. Und das Besondere an diesem Netzwerk ist, dass es nicht nur aus Architektinnen und Architekten besteht, sondern eben aus ganz verschiedenen Akteuren in der Baubranche. Also der Bauwirtschaft, also eben großen Ausführenden, aber auch gemeinnützigen Bauträgern, gewerblichen Bauträgern, Forschung, Politik, Verwaltung, Journalismus und auch eben Planenden.
Es braucht wahrscheinlich auch all diese Leute, ja, um die Transformation der Bauwirtschaft zu schaffen. Damit kommen wir eigentlich schon zum Thema. Diese Transformation war ja auch der Kern des Vortrages. Wie gesagt, ihr habt da sehr interessante, nachhaltige und, wenn ich das richtig verstanden habe, teils preisgekrönte Bauprojekte gezeigt, die auch nicht alt waren, sondern wenige, also aus den 10er Jahren, korrigiere mich, wenn das nicht stimmt. Also relativ neue, tolle, nachhaltige Projekte. Und am Ende habt ihr gesagt, so geht's nicht mehr. Könnt ihr das bitte mal ein bisschen noch näher beschreiben? Warum geht's so nicht mehr?
Ja, ich hole vielleicht nochmal aus und klicke noch einmal das an, was der Markus jetzt angerissen hat. Das hat jetzt inzwischen zweimal die Zukunftswerkstatt in Hofstreich stattgefunden, die 1:1 großartig kuratiert hat und mit dem Jascha Rohr gemeinsam moderiert hat. Und nach der ersten Zukunftswerkstatt im Oktober 2023 haben wir so eine klassische Montagsmaßnahme, bei Nonkonform haben wir eine Montagsmaßnahme, das, was man immer gleich machen kann, angezettelt, habe ich da als gesagt, na, wir bei Nonkonform haben dieses Klimafrühstück, das könnte man eigentlich in dieses Netzwerk mitnehmen. Und wir haben dann wirklich in der Woche drauf begonnen, immer am Mittwoch um 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr gibt es eine Stunde Input, eine halbe Stunde Input, eine halbe Stunde Fragen. Und wir haben gesagt, okay, wir wollen uns jetzt mal da fokussiert der Frage der Ökobilanzierung widmen. Weil damals war es so, wir hatten alle eine ungefähre Idee, Ökobilanzierung, das war in aller Munde. Manche wussten schon ziemlich genau, manche noch nicht so genau. Und wir haben gesagt, wir wollen da jetzt alle auf einen gemeinsamen Wissensstandard kommen. Haben uns ein Quartal lang angeschaut, was ist Ökobilanzierung, was sind Grundlagen, Datengrundlagen, wie wird es in Deutschland gemacht, wie wird es bei uns gemacht, was sind Tools, welche Werkzeuge gibt es, um das zu machen. Und haben dann in dem Jahr eben von der einen Zukunftswerkstatt bis zur zweiten Zukunftswerkstatt heuer, letztes Jahr im Oktober 2024, ist es uns gelungen, dass 10 Architekturbüros mit einem wissenschaftlichen Institut haben wir 28 Projekte ökobilanziert, 28 neue Projekte. Und wir haben das so gemacht, dass wir uns auf gemeinsame Rahmenbedingungen festgelegt haben, sodass man diese Projekte dann auch miteinander vergleichen kann. Also ganz klassisch, dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. Und das Projekt zum Beispiel, das ich gezeigt habe bei dem Vortrag, das ist ein Holzhybridprojekt mit einer Stahlbetonskelettstruktur und Betondecken, weil das ist in einer Bauklasse, wo ein reiner Holzbau schwierig ist. Und man kann immer mit Auflagen trotzdem mit Holz bauen, aber damals haben wir uns entschieden, dass im geförderten Wohnbau uns das Projekt überfordert. Und ich habe dem Markus im Ohr, der damals schon gesagt hat, viel CO2 liegt in den Decken und das reicht nicht. Und die Ökobilanzierung von diesem Projekt zum Beispiel hat gezeigt, dass wir haben es die ganze Zeit so geplant, dass wir hätten switchen können auf einen Holzbau und sehr darauf geachtet, auf kurze Spannweiten und dünne Decken. Also das spart auch CO2 beim Ding, wir haben keine Schüttung eingegeben. Insofern hat es im Vergleich von diesen 28 Projekten, was erfreulich ist, wenig Bruttoemissionen, das müssen wir dann vielleicht nachher noch im Detail erklären, was das ist, aber trotzdem beim Netto ist es noch relativ hoch. Und deswegen würde ich jetzt wieder so ein Projekt planen. Also erstens sage ich immer, wenn ich mit der Stadt Wien und der Widmung zu tun habe, sage ich dann dazu, macht es doch solche Widmungen, wo ein Holzbau möglich ist. Höchstens ist es so wichtig, dass es besonders hoch ist. Und zweitens würde ich jetzt, wenn ich das Projekt mache, sagen, okay, diesen Aufwand, diesen Mehraufwand der Kompensationsmaßnahmen, dass wir auch Holzdecken machen können, den würde ich da jetzt auf mich nehmen.
Dann gab es noch weitere Projekte, die da schon sehr nahe dran waren an einer guten Bilanz oder an einer Netto-Null-Bilanz, aber die waren auch noch nicht das Gelbe vom Ei. Wie geht es da weiter, wenn man das weiterdenkt?
Also ich versuche es vielleicht noch ein bisschen im Überblick und dann lasse ich dich erklären. Wir haben 28 Projekte bilanziert, da haben wir uns bemüht, schon die ganze Bandbreite zu bilanzieren, aber trotzdem ist das Ergebnis zeigt nicht einen Querschnitt der österreichischen Bauwirtschaft, sondern wir haben ein paar so ganz klassische Stahlbetonmassiv mit einem Vollwärmeschutz bilanziert, aber da spielt sich 90% der österreichischen Bauwirtschaft ab. Mhm. In diesen 28 Projekten ist die Verteilung nicht wie in der Bauwirtschaft, sondern da haben wir auch Vorzeigeprojekte bilanziert und Projekte, die seriösiert sind. Und deswegen gibt es auch solche eben, die jetzt schon klimaneutral sind oder sogar Speicher sind. Es gibt auch ein aktuelles Projekt von 1:1, wo ihr jetzt im Wettbewerb sagt, okay, alles, was wir jetzt gelernt haben, nehmen wir mit, das auch jetzt schon im geförderten Wohnbau klimaneutral ist. Aber wie gesagt, 90% der Bauwirtschaft spielt sich in einem Bereich ab, wo man weit weg ist von dem, wo man hin muss.
Markus, du wolltest, glaube ich, dazu was sagen.
Ja, ich würde gerne noch einen Schritt zurückgehen kurz, nämlich, ich glaube, eine ganz zentrale Erkenntnis ist, die wir sozusagen auch gemeinsam gehabt haben oder sozusagen die sich sehr herausgeschält hat in den letzten Jahren, ist, dass wir nicht so weiter bauen können wie bisher. Also wirklich nicht. Und was meine ich damit und warum bin ich mir da so sicher? Wir haben viel zu lange einen reinen Fokus auf Betriebsenergie gelegt und damit die Emissionen, die aus dem Betrieb kommen, und haben dort relativ viel Know-how aufgebaut in den letzten 20 bis 30 Jahren, so unsere Branche, aber haben dabei alles, was aus der Herstellung und Errichtung kommt, also alle diese Emissionen, die sozusagen für die Herstellung und Errichtung von Rohstoffen, von Baustoffen und von Gebäuden notwendig sind, de facto komplett außer Acht gelassen. Und das ist also, nachdem wir heute so ungefähr, sagen wir mal Daumen mal Pi, mit 50-50 unterwegs sind, das heißt ca. 50% der Emissionen, die unsere Gebäude verursachen, kommen aus quasi dem Zeitpunkt vor dem Bezug des Gebäudes und 50% aus dem Betrieb, also ganz grob gesagt, ist es so, wie wenn wir wirklich auf einem Auge blind gewesen wären, sozusagen jahrzehntelang. Und das ist der Punkt, wo wir sagen, selbst die Gebäude, die wir vor wenigen Jahren entworfen haben, solange die nicht diese grauen Emissionen, die in den Materialien drinstecken, wirklich in den Fokus nehmen, können wir so nicht weiterbauen. Und vielleicht dieser Krisenmoment bei mir war wirklich dieser Gewinn des New European Bauhaus Awards, quasi von der EU-Kommission verliehen in Brüssel, wo eines unserer Projekte zu einem der vier Projekte gewählt wurde, quasi das in Europa quasi diesen New European Bauhaus Award voranbringen soll und auch diesen Green Deal quasi im Bauen übersetzen soll in konkrete, was Physisches, Konkretes. Und ich habe damals gedacht, wunderschön, und habe mich sehr gefreut darüber. Und am nächsten Tag ist mir klar geworden, wenn das Projekt jetzt eines sein soll, das unsere großen Fragen in der Klimakrise beantworten soll, dann ist das Problem noch viel größer, als ich geglaubt habe. Weil das tut es nicht, das macht es nur weniger schlecht. Das heißt, wir müssen wirklich radikal daran herangehen, uns ganz präzise und viel härter diese Emissionen anzuschauen, über den ganzen Lebenszyklus hinweg. Und das hat bis dato in einer großen Bandbreite und in der Branche nur wirklich in einem sehr, sehr kleinen Maßstab stattgefunden oder sehr reduziert stattgefunden.
Generell, wenn man die Klimakrise betrachtet, und auch bei eurem Vortrag, damals war das so der Aufhänger, die Dringlichkeit der Klimakrise, dann geht es ja zu langsam und es passiert zu wenig.
Absolut, wir verbringen die Zeit wirklich mit Detailfragen oft und schrauben irgendwo kleine Rädchen und schauen uns zum Beispiel dieses Thema der grauen Emissionen jetzt im großen Stil, wenn man sozusagen rausschaut aus dem Fenster, was wir so bauen, also was der Standard der Baubranche ist, de facto noch so gut wie nicht an. Und es geht nicht um graduelle Verbesserungen eines Bauteils, es geht nicht um graduelle Verbesserungen des Heizwärmebedarfs um 5%. Es geht nicht um graduelle Verbesserungen, sondern es geht wirklich um diese Radikalität mit Emissionen in Herstellung oder Richtung, im Betrieb und im Rückbau auf ein Netto-Null zu kommen, und zwar übermorgen.
Also grundsätzlich ist sicher die Herausforderung unserer Zeit, dass ein wahnsinniger Druck auf uns allen ist. Und auch, ich sehe es auch bei meinen Kindern, auf den Kindern schon. Und in dieser herausfordernden Zeit ist es, finde ich, wichtig, sich so sehr berühren zu lassen, dass man in ein radikales Handeln kommt. Aber nur so sehr, dass man handlungsfähig bleibt. Weil wir müssen alle gemeinsam handeln, sonst schaffen wir das nicht. Und wenn wir uns entmutigen lassen von dieser unbewältigbaren Aufgabe, weil das kann man natürlich sagen, das ist eine unbewältigbare Aufgabe, aber wenn wir uns davon entmutigen lassen, dann ist Hopfen und Malz verloren von Anfang an. Und darum haben wir gesagt, wir möchten nicht sagen, wie es nicht geht, wir möchten nicht anderen erklären, was sie tun sollen, sondern wir möchten gemeinsam schauen, was unser Beitrag sein kann. Und das ist eine wesentliche Qualität von Habitat 2030, dass auch dieses Netzwerk und dieser Wissensaustausch uns in unserem täglichen Tun stärkt und uns Mut und Zuversicht gibt.
Und du hast was ganz was Wesentliches gesagt für mich, gerade nämlich sozusagen, dass es auch so ein Berührbarmachen braucht, um wirklich in diese Radikalität zu kommen. Also um bereit zu sein, eingeübte Muster und eingeübte wirtschaftliche Abläufe zu hinterfragen und neu zu denken. Also da braucht es auch dieses quasi Spüren, was das mit uns macht und wo wir dahin steuern. Und nicht nur ein technokratisches Zahlenzählen sozusagen, weil dann wird es nicht konsequent genug oder dann sind wir in der Regel nicht konsequent genug, sondern wirklich dieses Berührbarmachen. Und du hast das ganz, finde ich, sehr schön beschrieben, darum möchte ich da noch meinen Fokus drauf legen. Aber also ausreichend berührbar machen und mitkriegen, was da gerade vor sich geht und was wir als Menschheit da verursachen auf diesem Planeten, um radikal zu werden und ausreichend wenig sich berührbar machen, um überhaupt noch handlungsfähig zu sein, also so eine Balance zu finden, genau.
Mhm. Muss ich kurz einhaken, wen berühren wir da, wen müssten wir berühren?
Hauptsächlich selber.
Wer sind die Player, die Veränderung bewirken können?
Nein, ich glaube, mir geht es gar nicht darum, sozusagen andere Menschen jetzt sozusagen, das ist nicht mein Hauptziel, andere Menschen zu berühren, sondern selbst einmal zu spüren, was der Klimawandel bewirkt, was er bewirken wird. Mhm. Wie das Leben unserer Kinder ausschauen wird. Also so eines der einfachsten Mittel ist, sehr einfach vorzustellen, diese total abstrakte Zahl 2100. Und dass aber zum Beispiel unsere Kinder noch ganz gute Chancen haben, die noch relativ jung sind, dieses Jahr zu erleben und wie dann unser Klima da ausschauen wird und wie deren Leben ausschauen wird. Ich glaube, das ist eine sehr einfache Methode, und einfach selbst zu spüren, was das mit uns macht und mit unserer Verantwortung macht. Also mir geht es noch gar nicht in erster Linie um jemand anderen zu berühren, sondern selbst das einmal mitzubekommen, was passiert da gerade.
Für mich war es sogar so, dass dieses Netzwerk erst ermöglicht hat, dass ich mich so sehr berühren lasse, weil es mir gleichzeitig eben die Chance gegeben hat, ins Handeln zu kommen. Weil ich bin total umgeben von einem Umfeld mit einem sehr hohen Bewusstsein für Klima, aber ich habe das immer sehr abgegrenzt von mir, um eben handlungsfähig zu bleiben. Und jetzt aber in diesem Netzwerk habe ich so viel Möglichkeit, aktiv zu sein und ins Tun zu kommen. Deswegen kann ich mich auch mehr berühren lassen von dieser Dramatik, weil es mich nicht handlungsunfähig macht. Genau, und das ist eine wesentliche Qualität. Und warum braucht es das jetzt nur mal, um ganz banal aufs Handeln zu kommen? Es gibt so eine hohe Wahrnehmung für die CO2-Verantwortung vom Fliegen, ja, aber die liegt irgendwo bei 2-3%. Das Bauen ist für 40% von den weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Und da steigt das Bewusstsein, aber es ist noch nicht total angekommen. Mhm. Und jeder Einzelne, der ja irgendwo wohnen muss und arbeiten muss, hat auf diese Emissionen, die er damit verursacht, nicht so viel Einfluss. Aber wir als Planer haben da viel Einfluss.
Und vielleicht ergänze ich da auch kurz, also das Spannende war, dass wir bis vor einiger Zeit ja so in diesen Sektoren gedacht haben, was die Emissionszuordnung betrifft. Wir haben gesagt, der Verkehr verursacht so und so viele Emissionen und die Industrie. Nur wenn wir eben nach dem Verursacherprinzip vorgehen und uns fragen, ja, für wen fährt denn der LKW das Abbruchmaterial spazieren? Und für wen arbeitet die Zementindustrie? Also wenn wir quasi schauen, wofür wird das gebraucht, dann nach diesem Verursacherprinzip ist es so, wie du schon richtig gesagt hast, dass knapp 40% der Treibhausgasemissionen dem Bau- und Immobiliensektor zuzuordnen sind, weil wir das verursachen. Das heißt, wir verursachen einfach, Fliegen ist für 2,8, also alle Flüge weltweit, inklusive Transportflüge, verursachen 2,8% der Treibhausgasemissionen. Das ist uns schon halbwegs bewusst. Und der Bausektor 38% oder knapp 40%.
Das ist interessant. Also ich höre da immer wieder so andere Zahlen. Ja, manche sagen 38, ja. 40. Der Sobeck meinte, es sind fast 50. Interessanterweise entsteht dann darüber eine Diskussion, ob man jetzt 2% mehr oder weniger,
vollkommen egal.
Aber eigentlich ist es ja wurscht, es ist viel.
Irrelevant.
Aber wenn man das jetzt mal ins Positive kehrt und sagt, okay, mal angenommen, die Bauwirtschaft und alle daran Beteiligten wollen dieses Netto-Null-Ziel erreichen und zwar möglichst schnell, dann ist es ja, glaube ich, trotzdem wichtig, auch eine einheitliche Messgröße, ein gemeinsames Verständnis von den Emissionswerten zu haben, auch um Materialentscheidungen zu treffen und solche Dinge. Ja. Mhm. Ich habe aber jetzt den Eindruck, dass es das noch gar nicht so gibt in der Bauwirtschaft.
Genau das haben wir probiert mit diesen vergleichenden, oder nicht probiert, das ist uns auch gelungen, mit diesen vergleichenden Ökobilanzierungen. Und wir haben eben gesagt, also noch zwei ergänzende Sachen. Unsere Calling Question ist ja, die Bauwirtschaft radikal zu transformieren bis 2030. Dann sagt immer jeder, warum bis 2030? Dann ist es ganz banal, wenn wir irgendwas erreichen wollen bis 2040 oder bis 2050, muss irgendwer schneller sein. Darum haben wir gesagt, nein, wir machen das jetzt einmal so utopistisch. Und dann, wie du sagst, braucht es diese Vergleichbarkeit und es braucht auch unserer Meinung noch diese Wirksamkeit oder das, was jetzt in den nächsten 5 Jahren wichtig ist, ein Fokus auf das. Weil das, was in den nächsten 5 Jahren passiert, das hat noch einen realen Einfluss auf das, wie sich die Klimakrise weiterentwickelt. Das sage ich jetzt deswegen, weil bei Ökobilanzierungen gibt es unterschiedliche Phasen, A, B, C. Und da geht es im A einmal darum, um die Emissionen, die während der Herstellung der Materialien passieren, die wir fürs Bauen brauchen, während des Transports zur Baustelle und auf der Baustelle. Dann im B geht es um den Betrieb und in C um den Rückbau. Und das kann man dann über 50 oder über 100 Jahre rechnen. Eine Gefahr ist, wenn man jetzt alle diese Emissionen, die ein Gebäude produziert, sich ausrechnet und dann sagt, okay, und das Gebäude steht 50 Jahre oder 100 Jahre und dann dividiert man das durch die 100 Jahre durch, dann verschwimmt das wieder mit den Betriebsemissionen und dann wird der Druck, der aus diesen Zahlen entsteht, nicht ausreichend groß, dass man am Anfang etwas tun muss. Da kommt uns jetzt zugute, dass sich bei den Betriebsemissionen sehr viel getan hat in den letzten Jahrzehnten, dass wir beim Bauen, wenn wir neu bauen, schon sehr gute Systeme haben, also dass die Gebäude gut sind und die auch die Energieerzeugung. Und deswegen ist der Fokus auf diese erste Phase A so wichtig. Darum haben wir gesagt, wir schauen uns die Phasen A1, also das ist noch unterteilt, in A1 bis, also gibt es A1 bis A5. 4 und 5 ist der Transport zur Baustelle und 5 ist das, was auf der Baustelle passiert. Und wenn man sich wiederum da den Impact am Gesamten anschaut, ist das nicht so relevant wie das, was in A1 bis A3 passiert. Das ist das, was an Energie produziert wird, wenn die Materialien, zum Beispiel wenn Zement hergestellt wird. Und auf das haben wir uns fokussiert. Jetzt lasse ich dich ergänzen, weil es ist so, finde ich, komplex, das in Worte zu fassen und das gut verständlich zu machen für die Zuhörer.
Genau, ich versuche es vielleicht auf so einer, die wieder ein Stück weit rauszuzoomen, weil du hast die Frage gestellt, brauchen wir nicht sozusagen einheitliche Bewertungs- oder Messsysteme? Und genau das haben wir, also ja, das gab es bis davor eigentlich nicht etabliert oder sozusagen angewandt oder von mehreren Leuten angewandt und wir haben das jetzt einmal 11 Organisationen und jetzt docken viele Leute an. Und
das ist die Frage, genau, wie anerkannt sind diese?
Also ihr das ist ein staatlich noch nicht anerkannt, ja. Wir machen das quasi freiwillig und selbstorganisiert, vergleichbar, bevor es staatlich kommt, bevor es in Regulatorien ist, weil wir sind ungeduldig, also wir können und wollen nicht warten sozusagen, bis das staatlich anerkannt ist und da kann man ja miteinander auch im Dialog sein. Also wir sind ja mit vielen Organisationen auch im Austausch. Aber noch einmal zurück, was wir gemacht haben, ist 11 Organisationen gemeinsam 28 Projekte öko zu bilanzieren, mit den gleichen Bilanzgrenzen, sagt man da, also räumlichen Festlegungen, mit den gleichen Lebenszyklusphasen, das hat die Katharina schon geschildert, also was schauen wir uns zeitlich an, also wo legen wir den Fokus hin, Herstellung und Errichtung, wie gehen wir mit Betrieb um, mit Rückbau um. Und mit der gleichen Datengrundlage, auch total wichtig, weil es gibt unterschiedliche so Hintergrunddatenbanken und solche Dinge. und haben zum ersten Mal in Österreich, finde ich, in der Schärfe viele Projekte vergleichbar gemacht und jetzt lernen daraus. Und aktuell docken sehr viele Architekturbüros, Bauträger, Forschungsinstitutionen an und arbeiten mit dieser Methode an ihren eigenen Projekten, weil sie dadurch vergleichbar werden. Das gab es so noch nicht bis Oktober 2024. Genau, also wer sich dafür interessiert, gerne uns eine Mail schreiben oder anrufen. Also man kann, das ist auch Open Source, wie wir das rechnen. Das heißt, man kann da einfach andocken und eigene Projekte mit der gleichen Methode rechnen. Damit werden sie vergleichbar, werden auch gleich dargestellt. Also wir haben auch eine standardisierte Darstellung quasi gewählt. Das ist natürlich jetzt schwer vermittelbar über einen Podcast. Und das ist sicher ein wesentlicher Schritt, also einfach zu verstehen, wie schneidet ein Projekt gegen das andere ab und welche dieser Projekte haben überhaupt realistische Chancen auf Vernetzung.
So gesehen, es gibt keine Ausreden mehr, welches Objekt wie bilanziert.
Ja, genau. Unser Ziel ist quasi sozusagen, diese Ausreden abzuschaffen. Also sowohl durch diese breite Zusammensetzung dieser Gruppe, das sind 100 Menschen, ein bisschen mehr als 100 Menschen, dass man nicht mehr externalisieren kann, aber die Politik, aber die Bauträger, aber die Bauwirtschaft, sondern wir sind alle an Bord quasi. Also nicht alle Menschen, aber sozusagen von jedem Teil der Branche ist jemand an Bord. Also diese Ausreden abzuschaffen, diese Externalisierung der Ausreden abzuschaffen, aber auch diese Ausreden abzuschaffen, ja, das ist noch nicht etabliert, das wird staatlich noch nicht quasi genau vorgeschrieben, ja. Aber es gibt ein System, mit dem wir es vergleichen können und das ist verfügbar und das kann man tun.
Ich würde gerne noch präzisieren, damit man es nicht irgendwie missversteht. Staatlich nicht anerkannt heißt nicht, dass wir irgendwas uns einfallen haben lassen, sondern da gibt's nur, es gibt Normen, es gibt Standards, wie es gemacht wird. Es gibt nur keinen verpflichtenden Weg, es zu machen. Aber das hat schon Hand und Fuß, auch wissenschaftlich.
Natürlich.
Das ist, und wir haben uns einfach auf einen gemeinsamen Weg fixiert, damit es vergleichbar ist. Und was wir auch gemacht haben, und da ist jetzt vielleicht das, was es am dringendsten braucht, jetzt staatlich als regulative Maßnahme, es gibt keine Zielpfade. Also wenn wir uns die Frage stellen, wir wollen das klimaneutral machen bis 2030, 2040, dann muss man sagen, aber wie müssen wir jetzt die nächsten Jahre agieren, dass wir dorthin kommen? Und da haben wir uns im europäischen Vergleich angeschaut, wie machen es andere Länder, und haben diese Werte, die wir ermittelt haben, also wir haben den CO2-Impact auf die BGF runtergerechnet und das auf einer Tabelle alle Projekte eingeordnet. Und da haben wir unterschiedliche Zielpfade auch aufgetragen. Zum Beispiel den von Dänemark, da gibt es zwei, die haben sich darauf verständigt, dass sie alle zwei Jahre in einer Stufe nach unten, also schaut aus wie eine Treppe. Und da gibt es einen Pfad, über dem darf ich gar nichts mehr bauen. Und dann gibt es einen zweiten Pfad, wenn ich unter dem bin, dann kriege ich Förderungen. Also ganz simple regulatorische Maßnahme. Eine sagt, drüber darfst du nicht mehr bauen und wenn es da Geld ist, dann musst du unter dem sein. Diese zwei Pfade haben wir aufgetragen. Wir haben auch die Calling Question, klimaneutraler Strich bis 2030, aufgetragen. Und da sieht man jetzt als Projekt, wo man ist. Und ich war jetzt zum Beispiel mit dem Projekt, auf das wir wirklich stolz sind, dann war ich total froh, dass wir zumindest unter diesem Pfad sind, wo Dänemark, wo man gar nichts mehr bauen darf. Aber Förderung würden wir in Dänemark schon nicht mehr kriegen mit dem Projekt. Und das ist aber wirklich ein innovatives Projekt im Vergleich von der österreichischen Bauwirtschaft.
Kann man das ganz kurz beschreiben? Also ein Projekt, wie es gehen könnte, zumindest auf dem Zielpfad in den nächsten 10 Jahren, sagen wir mal. Was war das für ein Projekt?
Also ein Projekt, wie es gehen kann, ist, oder sagen wir so, was sind die Learnings aus dem ganzen Ding? Ein wesentliches Learning ist, dass am allerwichtigsten ist, dass wir uns am Anfang hinsetzen und klug planen, dass die Bruttoemissionen, also ich versuche nochmal Brutto und Netto für die Hörer zu erklären.
Ja, bitte.
Also, was soll man auf Materialien eingehen, also sozusagen, damit es konkreter wird? Weil das ist Brutto, Netto.
Ja, ich versuche es mit Materialien zu hinterlegen, dass es ein bisschen einfacher zum Verstehen wird. Also Brutto ist, wenn ich das Gebäude baue, alles, was ich verbrauche, um das zu errichten. Jetzt für Beton, auch für Holz brauche ich Maschinen, die das schneiden, was auch immer.
Inklusive dem Transport, der dafür notwendig ist, alles.
Ja,
also
genau.
Alles.
Wobei wir bei der Bilanzierung eben den Transport zur Baustelle und was auf der Baustelle passiert nicht angeschaut hat, weil das vernachlässigbar ist.
Mhm. Okay. Das ist wirklich, wirklich gering, interessanterweise im Vergleich.
Genau.
Also die Emissionen daraus sind gering. Ja.
Und was sich dann nach heute gängigen, nach den heutigen Regeln quasi zu dieser Ökobilanzierung machen darf, ist, dass wenn ich Holz oder andere Baustoffe wie Stroh und Lehm einbaue, dann darf ich das als Speicher rechnen und das erzeugt mir ein Minus. Und dann, das ziehe ich dann eben von dem Brutto ab und darum habe ich ein Netto, das weniger ist als das Brutto. Mhm. Aber um jetzt auf die Learnings nochmal zu sprechen zu kommen, ist, dass das, was jetzt im Klima passiert, fürs Klima relevant ist, ist natürlich zuallererst einmal das Brutto. Da müssen wir schauen, dass wir da runterkommen. Und dann ist schon eine Antwort für die nächsten 5 Jahre in Österreich, es ist nicht für alle Zeit und es ist nicht für überall auf der Welt, dass mit Materialien wie Holz, Stroh und Lehm zu bauen eine Antwort im Moment ist, um das zu bewältigen. Mhm. Mhm. Und wenn ich da jetzt zum Beispiel auf das Stroh als Dämmmaterial eingehe, das ist einfach eine total simple, gute Sache, weil Stroh ist in ausreichenden Mengen vorhanden, das ist oft eigentlich ein Abfallprodukt, das ist ein schnell nachwachsender Rohstoff, der jährlich wieder wächst. Wenn ich alles Stroh, das ich für die Viehwirtschaft brauche, wegnehme, brauche ich immer noch zu viel, fürs Dämmen habe ich immer noch zu viel, sogar mehr als ich brauche. Mhm. Und es ist jetzt auch nicht so, das sage ich dazu, damit man nicht das Gefühl hat, da nimmt man der Natur was weg, dass das immer sinnvoll ist, das Stroh am Feld zu lassen, sondern es ist auch für den Boden und Bewirtschaftung nicht immer sinnvoll. Also kann ich das Stroh nehmen und so bearbeiten, dass ich es für eine Dämmung verwenden kann. Und wenn das Gebäude später rückgebaut werden sollte, dann kann ich das kompostieren oder raussaugen und wiederverwenden. Und ich habe nicht wie heute die meisten Vollwärmeschutzdämmungen Sondermüll, mit dem ich nicht weiß, was ich tun soll. Mhm.
Mhm. Ich mache weiter mit der Werbeeinschaltung für Stroh, weil das ist so ein schönes Beispiel. Also nochmal auf der Zunge zergehen lassen, wir haben in Österreich genug Stroh, abzüglich des, was in der Landwirtschaft gebraucht wird, um alle unsere Häuser zu dämmen. Und das ist kein Öko-Spinnertum oder sozusagen, weil es gibt einfach Hersteller wie zum Beispiel Isostroh südlich von St. Pölten, die Methoden entwickelt haben in den letzten Jahren, auch patentiert und die haben auch ein Franchise-System, wie das gehäckselt wird, sodass nichts Essbares mehr für Ungeziefer drin ist und so verarbeitet wird, dass das industriell genauso eingesetzt werden kann und eingeblasen werden kann wie, sagen wir mal, Zellulose zum Beispiel, Dämmung. Das heißt, wir haben einen einjährig nachwachsenden Rohstoff, der Kohlenstoffspeicher dadurch CO2 bindet, den wir zur Verfügung haben, kaum Transportwege haben. Also auf Dämmstoffebene, bis auf sozusagen ein paar Brandschutzfragen, die wir dabei sind, gerade quasi Richtung einer Lösung zu gehen, müssen wir nicht mehr Kunststoffe an unsere Häuser kleben. Wir müssen nicht mehr Mineralwolle als Sondermüll dann irgendwann sozusagen transportieren. Also in gewissen, nicht für alle Bereiche gibt es so einfache Lösungen, aber in gewissen Bereichen, also wir haben ein Projekt mit 25 Wohnungen vor zwei oder drei Jahren zum ersten Mal mit Stroh gedämmt, mit Einblasstrohdämmung, 28 cm. Und seitdem stelle ich mir ständig die Frage, warum sollten wir noch einmal ein Haus anders dämmen? Manchmal ist man dazu gezwungen, aus verschiedenen Gründen. Aber also um sozusagen ein bisschen auch konkreter werden zu lassen, auf manchen Ebenen gibt es relativ einfache Antworten, die ein bisschen zu einfach schon sind, weil da stehen relativ große Lobbys und wirtschaftliche Interessen dahinter, warum der Tanker von Algerien doch noch mit dem Erdöl quer durchs Mittelmeer fährt und dann in Triest abgeladen wird, nach Schwechat in die Pipeline gut gefüllt ist und dann in der Lobau das zwischengelagert wird ins Burgenland zur Herstellung der kleinen Kugeln transportiert wird, dann weiter nach St. Pölten fährt und dann wieder zurück nach Wien, um eingebaut zu werden. Okay. Das habe ich nicht die ganze Kette, aber alles Sie können das nachrecherchieren, woher unser XPS zum Beispiel kommt und wie der genaue Transportweg ist. Es sind ungefähr 10 Stationen. Im Gegensatz dazu können Sie quasi Stroh vom Feld von nebenan nehmen, das häckseln und einbauen und dämmen damit. Unbehandelt.
Ich mache auch kurz eine Werbeeinschaltung, weil die Folge dieses Podcasts von der großen Weltleitmesse Bau 2025 gibt es auch zu hören. Da habe ich einen TU-Professor, den Professor Roswak Klinge, interviewt. sehr spannendes Interview. Er hat gesagt, wir müssen die Architektur, die Bauwirtschaft mit der Agrarwirtschaft verknüpfen.
Ja.
Fand ich einen total spannenden Ansatz. Und er hat noch gesagt, zwei Dinge, wir dürfen nichts mehr abreißen und wir dürfen nichts mehr neu bauen. Also das war jetzt auf der Messe vor 200 Zuhörern schon sehr starker Tobak. Ist das für euch so nachvollziehbar? Du hast gerade Daumen nach oben gemacht. Wenn ja, möchte die Bauwirtschaft wissen, ob sie dann zusperren muss oder wie das weitergeht.
Also ich finde Bauwirtschaft und Agrarwirtschaft stärker gemeinsam zu denken. Also es wird nicht 100% Überschneidung sein, aber das macht absolut Sinn, wenn ich jetzt an Hanf denke, wenn ich an Stroh denke und andere schnell nachwachsende Stoffe denke, die wir sehr wohl gut im Bau verwenden können. Nichts mehr abreißen, absolut. Es wird auch Fälle geben, also man darf nicht komplett dogmatisch sein, es wird auch Fälle geben, wo Gebäude in so einem schlechten Zustand sind, das auch Ausnahmen geben kann, aber das als Grundregel aufzustellen, ja, beim Neubau würde ich mich an den Emissionen orientieren. Wenn es uns gelingt, Richtung Netto Null zu kommen, dann können wir sozusagen manche dieser Gebäude, wo uns das gelingt, noch neu bauen, würde ich sagen.
Aber so wie jetzt der Weg her, ich das Haus neben euch gefragt habe, ob das umgenutzt wird, und die Antwort war nein, leider nein, es wurde eine Betonstruktur abgebrochen, um eine neue Betonstruktur zu errichten. Ja, sowas darf tatsächlich in Zukunft nicht mehr passieren.
Lösungen sind da und wir wissen auch, was passiert, was wie viel emittiert und was eigentlich getan werden müsste.
Und ich bin überzeugt, dass es, so wie es im Klima negative Kippeffekte gibt, auch hier positive Kippeffekte geben kann. Da sind wir jetzt bei einer Wirtschaftlichkeit, ja. Bis jetzt war so Holz, Strom, Lehm oft ein Baugruppenthema oder eben Öko-Food, um es so zu sagen. Aber wenn hier auch ein Zug entsteht, dass da werden sich auch die großen Baufirmen neu orientieren und wird da auch Wissen dazu kommen und dann wird das auch sowohl wirtschaftlich als auch im großen Baulogistikmaßstab bewältigbar werden.
Das ist total spannend, dass ja noch immer zum Beispiel synthetische Dämmstoffe günstiger sind, als mit Stroh zu dämmen. Und das muss man sich einmal veranschaulichen, wenn man sich diesen ganzen Weg und diese ganzen industriellen Prozesse auf der einen Seite vor Auge führt und auf der anderen Seite diesen naheliegenden Rohstoff. Also ich glaube zum Beispiel bei diesem Thema, das ist wieder sehr anschaulich, wenn dieses Skalierungseffekt eintritt, dann müsste es eigentlich billiger werden, als synthetische Dämmstoffe herzustellen. Also ich glaube, dieser wirtschaftliche Umbau und die Transformation auch der Bauwirtschaft, die damit einhergeht, der wird manchen wehtun, der wird manche Geschäftsfelder kleiner werden lassen, vielleicht auch absterben lassen, und dagegen wird es auch Widerstände geben. Also es geht schon auch um Interessen und wirtschaftliche Einflusssphären.
Da wollte ich auch noch drauf eingehen. Also es braucht ja irgendwo dann auch politische Rahmenbedingungen. Wie kann der Staat idealerweise diese Transformation der Bauwirtschaft auch beschleunigen, so dass es für die Bauwirtschaft vielleicht auch verträglicher wird, sich zu transformieren, dass die Unternehmen auch wieder erfolgreich sind?
Also ich glaube, es braucht klare gesetzliche Vorgaben zu CO2-Grenzwerten für Gebäude. Also das, was ich vorher gesagt habe, so einen Zielpfad als Orientierung für alle. Es braucht eine Besteuerung oder eine höhere Besteuerung fossiler Baustoffe, also auch eine Kostenwahrheit bei den Baustoffen. Und es braucht eine stärkere Förderung von nachhaltigen Materialien und Technologien.
Genau, die größte Antwort ist sicher über CO2-Bepreisung gegeben, weil dadurch hat man den größten Hebel in der Hand, quasi dieses Externalisieren von Umweltkosten zu beenden. Also momentan ist es halt einfach gut und günstig und bis zu gratis quasi unser Klima zu zerstören. Genau, das ist sicher der größte Hebel, aber natürlich auch, ist eh viel passiert auch in den letzten Jahren, manches wird dann wieder zurückgenommen, aber sozusagen die gute Förderung von Bestandssanierungen, also gerade in Bestandstransformation braucht es staatliche Unterstützung, aber auch Unterstützung der Länder, die über das aktuelle Maß hinausgeht, weil dort ist wirklich wirtschaftlich deutlich schwieriger, Dinge umzusetzen als im Neubau noch aktuell.
Und ich finde, da sind ja wir auch eine Generation an einem spannenden Wendepunkt, wo zum ersten Mal diese externalisierten Kosten schon im täglichen Alltag spürbar werden. Das Hochwasser jetzt in Niederösterreich hat wahnsinnige Kosten und Schäden verursacht. Mhm. Und ich bin, mein Elternhaus ist in der Nähe von St. Pölten und wir fahren sehr viel mit dem Zug zwischen Wien und St. Pölten und das hat nicht nur hohe Schäden und Kosten verursacht, sondern auch eine wirklich negative Auswirkung in meinem Alltag, weil ich war gewohnt, dass ich mit dem Zug in 20 Minuten von Wien und St. Pölten fahren konnte und das war monatelang nicht möglich und das wird auch 2025 einen Monat lang nicht möglich sein, weil die Strecke dann nochmal saniert werden muss. Mhm. Also es ist nimmer so, dass man sagen kann, es ist eh alles irgendwann erst in ein paar hundert Jahren.
Ja, also es steht ja eher zu befürchten, dass wir die oft beschriebene nicht mehr Beherrschbarkeit der Effekte schon vielleicht in den 30er, 40er Jahren erleben werden.
Genau, aber da sind wir wieder bei dem, wie sehr lässt man sich berühren, dass man handlungsfähig bleibt, dann muss man halt einfach Zweckoptimismus sagen, wir können handeln und wir handeln.
Und zu diesem Zweckoptimismus vielleicht noch ergänzend, ich würde das fast einen anderen Begriff wählen, nämlich so, wir wollen aktiv hoffen. Also für blinden Optimismus angesichts der Klimakrise ist es zu spät, da sind wir definitiv zu spät dran. Aber so dieses, der Václav Havel hat das ja einmal so schön gesagt, oder? Dass Hoffnung etwas ist, davon überzeugt zu sein, das Richtige zu tun, unabhängig davon, ob man glaubt, es geht gut aus. Hm. Also wir wissen nicht, ob es gut ausgeht, aber wir wollen quasi unseren Beitrag leisten, dass die Chance zumindest steigt, dass das noch halbwegs glimpflich ausgehen kann. Hm. Und das ist entscheidend. Also das verstehe unter diesem aktiven Hoffen, also einen Beitrag zu leisten.
Das klingt total gut und ich will jetzt auch nicht Spielverderber sein, aber wenn man jetzt noch den globalen Maßstab noch hernimmt, die Rahmenbedingungen am Globus einerseits, die politischen, aber auch die Dimensionen, die schieren Dimensionen, was die Bauwirtschaft betrifft, sei es in China oder Saudi-Arabien, wo es Megaprojekte gibt. Wie kann man auf sowas blicken, um eben nicht pessimistisch zu werden?
In meinen Augen wird das oft als Ausrede verwendet, um uns unserer eigenen Verantwortung bewusst zu werden und da sozusagen alles zu tun, was in unserer Macht steht, in unserer Verantwortung steht. Also ich kann nicht China oder Saudi-Arabien maßgeblich beeinflussen. Das heißt, wir müssen, uns bleibt ja gar nichts anderes über, wir müssen alles tun, was in unserer Macht steht und in unserer Sphäre sich befindet. Und das ist ziemlich viel in der Baubranche, das ist viel mehr als viele andere als einen Hebel in der Hand haben. Mhm. Und wir müssen blöderweise darauf vertrauen, dass, auch wenn es schwerfällt, dass andere das in anderen Ländern, in anderen Branchen, in anderen Zeiten auch tun, weil was anderes bleibt uns auch gar nicht über. Also wir können nur für das Verantwortung übernehmen, worauf wir selbst Einfluss haben. Also reden wir uns nicht sozusagen auf andere, sowohl geografisch als auch zeitlich aus, sondern schauen dorthin, wo wir selbst was faktisch verändern können.
Und auch da ist ganz gut, wie immer, in eine faktenbasierte Grundlage zu kommen. Wir haben bei der Keynote ja die Überschrift gehabt, aber die Chinesen, und da geschaut, wo denn Österreich im weltweiten Vergleich liegt. Ja. Und das ist jetzt nicht so, dass wir die wahnsinnigen Klimavorreiter sind, sondern dass da andere Länder, von denen man das Bild hat, so wie von China, dass die ganzen Bösen sind, besser dastehen als wir. Also auch ist schon gut, auch einmal sich die Zahlen anzuschauen, zu sagen, okay, wo stehen wir denn da als Österreich? Und dann kriegt man vielleicht ein bisschen den Ehrgeiz in der Tabelle ein bisschen weiter aufzurücken.
Ja gut, Katharina, Markus, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Vielen Dank für diese spannenden Inputs. Das war's für heute beim Architektur- und Bauforum, einer Produktion des Österreichischen Wirtschaftsverlags. Vielen Dank fürs Zuhören. Website und Newsletter gibt's auf www.handwerkundbau.at.